In Christus Jesus, geliebte Brüder und Schwestern, Paulus, der Apostel Christi Jesu, führt geistgeleitet den zweiten Korintherbrief mit einem lobpreisenden Gebet ein. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ebenso schreibt er auch eingangs des Epheserbriefes. Und auch Petrus beginnt seinen ersten Brief mit den gleichen Worten. Anfangs dieser Verse finden wir das Wort gesegnet. In den meisten Bibelübersetzungen wird statt gesegnet mit gelobt oder gepriesen sei Gott übersetzt. Nach dem griechischen Grundtext bedeutet segnen, eulogeo, wohlsagen. Und Segen, eulogia, ist ein Wohlwort. Mit gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wird ein Wohlwort, ein gutes Wort über ihn, den Gott und Vater, ausgesprochen. Dieses Segnen Gottes finden wir in der ganzen Heiligen Schrift bezeugt. Von 1. Mose 9, Vers 26 an, als Noah erstmals diese Worte aussprach, gesegnet sei Jahwe. Und auch in den Psalmen und vielen anderen Stellen der Schrift bis hin zur Offenbarung wird Gott von dankerfüllten Herzen dieser Lobpreis dargebracht. Im sogenannten Alten Testament übersetzt die konkordante Wiedergabe statt gesegnet auch mit huldigen. Wir können davon ausgehen, dass all dieser Segen oder diese Huldigungen zu Gott hin seine Ursache in den vorausgehenden Segnungen Gottes selbst hatte. Denn Gottes Segnung, Gottes Wohlwort ist immer auch eine Wohltat Gottes. So lesen wir in Jesaja 55, Vers 11, so soll mein Wort sein, welches hervorgeht aus meinem Munde. Nicht soll es leer zu mir zurückkehren, sondern es tut vielmehr, was mir gefällt, und es lässt gelingen, wozu ich es sende. In unserem Vers betet Paulus nun, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids. Betrachten wir zuerst einmal den Begriff Vater. Was können wir darunter verstehen? In der Stichwortkonkordanz zum konkordanten Neuen Testament lesen wir auf der Seite 609 Folgendes dazu. Außer der gewöhnlichen Bedeutung wird das Wort bildlich auf jeden männlichen Vorfahren angewandt, wie Abraham, Isaak, Jakob, David und in der Mehrzahl auf die Patriarchen und auf die aus Ägypten Ausziehenden. Im Orient eine Anrede höchster Ehrfurcht. Bildlich wird sie auf Gott angewandt, um seine Fürsorge und Liebe auszudrücken. Und diese Fürsorge und Liebe des Vaters hebt sich auch in unserem Vers besonders hervor. Wenn Paulus hier zuerst den Vater unseres Herrn Jesus Christus nennt und dann auf den Vater des Mitleids zu sprechen kommt. Der Herr ist aus dem Vater hervorgegangen, als Erstgeborener vor einer jeden Schöpfung, nach Kolosser 1, Vers 15. Und daher gebührt auch ihm in allem der erste Platz. Ja, ihr Lieben, wir wollen uns nun fragen, wie ist das Verhältnis des Gottes und Vaters, unseres Herrn Jesus Christus, zu uns? Und dazu lesen wir einmal einige Verse aus der Schrift, die uns die innige Verbundenheit von Gott, dem Vater, zu uns aufschließen können. Wir schlagen dazu den Römerbrief auf und lesen dort im 6. Kapitel die Verse 3 bis 11. Wo auch unser Freizeitthema drin vorkommt. Dort heißt es, Oder erkennt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft wurden? Mit ihm zusammen wurden wir nun durch die Taufe in den Tod begraben, damit ebenso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln mögen. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichgestaltung mit seinem Tod zusammengepflanzt wurden, werden wir es doch auch hinsichtlich der Auferstehung sein. Dies erkennend, dass unsere alte Menschheit zusammen mit ihm gekreuzigt wurde, damit der Körper der Sünde unwirksam gemacht werde und wir nicht mehr der Sünde versklavt sind. Denn wer ihr stirbt, ist von der Sünde gerechtfertigt. Wenn wir aber mit Christus zusammen starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, wissend, dass Christus auferweckt aus den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er starb, da starb er der Sünde ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und also auch ihr. Rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott, der Vater, sieht uns also in seinem Sohn, in der neuen Menschheit, wo uns der Apostel Paulus auffordert, damit zu rechnen, dass ebenso wie Christus, also auch wir, der Sünde, dem alten Menschen in Adam, ein für allemal gestorben sind und nun in Neuheit des Lebens in Christus Jesus für Gott leben. Und in Römer 8, Vers 14 bis 17 wird uns aufgezeigt, dass wir durch den Geist Gottes nun in den Sohnestand erhoben sind und vertrauensvoll alle Zeit Gott als unseren Vater im Gebet anrufen können. Denn zusammen mit Christus sind wir nun auch Kinder Gottes und auch Losteilinhaber Gottes geworden. Losteilinhaber aber zusammen mit ihm, indem wir gemeinsam unseren Leidensweg gehen, bis hin zur Verherrlichung. Wir lesen diese Verse einmal. Denn alle, die vom Geist Gottes geführt werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr erhieltet nicht den Geist der Sklaverei wiederum zur Furcht, sondern ihr erhieltet den Geist des Sohnestandes, in welchen wir laut rufen, Abba, Vater! Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Losteilinhaber, und zwar Losteilinhaber Gottes. Losteilinhaber aber zusammen mit Christus, wenn wir nämlich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Weiter heißt es in Römer 8, 29, wo uns unsere innige Verbundenheit mit unserem Herrn als dem Erstgeborenen unter vielen Brüdern zugesprochen wird. Denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Auch in Epheser 1, Vers 3 bis 6 wird uns diese innige Verbundenheit mit Christus aufgezeigt, wo Paulus unsere herrliche Stellung in Christus in der Familie Gottes darstellt mit den Worten, Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen in Christus segnet. So wie er uns in ihm vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hat, damit wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht seien. In Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Ja, ihr Lieben, wir sind also in Christus. Wir wurden durch seinen Tod mit Gott versöhnt, nach Römer 5, Vers 10, und sind so in die Familie Gottes aufgenommen. Und weil wir dies sind, ist auch Gott zu unserem Vater geworden. Allezeit ist uns nun der Weg im Gebet offen zum Vaterherzen Gottes. Und deshalb brauchen wir auch nicht daran zu zweifeln, dass unserem Gott und Vater, dem Vater des Mitleids, unsere Alltagsnöte wie Anfechtungen, Drangsale und Leiden gleichgültig wären. Er leidet mit uns mit, wenn wir diese tiefen Wege des Lebens gehen müssen. Wie Gott der Vater in allem vollkommen ist, so ist auch sein innigstes Mitleid vollkommen. Es ist sein Wesen, welches von Liebe geprägt ist, denn Gott ist Liebe, nach 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Er ist der liebende Vater, der von Herzen Anteil nimmt an all dem, was uns auch bewegen oder Probleme bereiten mag. Und darauf, ihr Lieben, da dürfen wir fest vertrauen. Und so ist er auch der Vater des Mitleids. Denn auch das Mitleid ist ein Ausfluss seiner überfließenden Liebe. Er fühlt und leidet mit seinen Geschöpfen, die Sünde und Verlorensein kennenlernen mussten. Er ist nicht der hartherzige und rachsüchtige Gott, wie er häufig hingestellt wird. Und auch wenn er strenge Erziehung gebraucht, so ist er dabei voll innigstem Mitleid und tut es nur, weil sich dies alles zum Guten seiner Kinder, von dir und auch von mir, auswirken wird. Nach Römer 8, Vers 28. Wer dies weiß oder auch schon erfahren hat, der kann mit Paulus sprechen: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs, der uns in all unserer Drangsal zuspricht. Das durfte auch schon ein Hiob erfahren. Gerade er konnte doch zunächst gar nicht begreifen, warum Gott ihn solche schweren Wege führt. Er wusste ja nicht, dass Gott ihn den unsichtbaren Mächten gegenüber zur Schau stellen wollte, um an ihm sich mächtig und herrlich zu erzeigen. Dass Gott im Leiden des Hiob mitgelitten hat, davon lesen wir in Jakobus 5, Vers 11. Siehe, heißt es dort, wir preisen die glückselig, die ausharren. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und den Abschluss des Herrn gewahrt, da der Herr voll innigstem Erbarmen und mitleidig ist. Der Vater des Mitleids ist voll innerster Regung, das heißt, er nimmt im tiefsten Inneren seines Herzens teil am Leiden seiner Schöpfung. Es jammert ihn ihrer, was so viel bedeutet wie schmerzvoll bedauern. Dies kann uns deutlich werden in dem sogenannten Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Sohn, als er noch weit entfernt war, von seinem Vater entdeckt wurde. Und als dieser den Heimkehrenden gewahrte, jammerte es ihn. Er hatte innerstes Mitleid mit ihm. Es schnitt ihm ins Herz, er weinte über ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Lukas 15, Vers 20 lesen wir davon. Und in ähnlicher Weise lesen wir auch vom Herrn Jesus, als er die Scharen gewahrte, jammerte sie ihn, denn sie waren geschunden und umhergestoßen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber auch hier folgt zunächst keine Hilfe. Gott aber bleibt beim Mitleid und beim Bedauern nicht stehen, so wie es die meisten Menschen machen, sondern er erbarmt sich auch seiner Schöpfung. Der Vater des Mitleids erweist sich somit zugleich auch als der Gott des Erbarmens oder als der Gott der Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit und sein mitleidsvolles Handeln wird in der Schrift häufig hervorgehoben. So zum Beispiel in 2. Mose 34, Vers 6. Darauf zog Jahwe vor seinem, des Mose, Angesicht vorüber und rief: Jahwe El, mitleidsvoll, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Huld und Treue. Und auch Nehemia spricht in Nehemia 9, Vers 17: Du aber bist ein Elohim, ein Gott der Vergebungen, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Huld. Trotz aller Verirrungen seines Volkes Israels und trotz all der Undankbarkeit, die er von ihm erfahren musste, verließ er es nicht, sondern erbarmte sich seiner. Und dies bezeugt auch der Psalmsänger in Psalm 145, Vers 9. Jahwe ist gut gegen alle, und sein Erbarmen geht über all seine Werke. Auch der anlässlich der Geburt seines Sohnes Johannes des Täufers prophetisch redende Zacharias durfte lobpreisend ausrufen: Und seinem Volk Erkenntnis der Rettung durch die Erlassung ihrer Sünden zu geben, um der innigsten Barmherzigkeit unseres Gottes willen, mit der uns der Ausgang aus der Höhe aufsucht, um denen zu erscheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Lukas 1, 77 und 78. Gottes Liebe, sein innerstes Mitgefühl, sein Mitleid über die in Not, Drangsal und Hilflosigkeit einhergehende Menschheit erweist sich in seinem tätig gewordenen Erbarmen. Erbarmen oder Barmherzigkeit ist nicht nur eine edle Gesinnung oder eine edle Gefühlsregung wie Gütigkeit, Milde, Lindigkeit oder Bedauern, sondern Erbarmen ist die folgende Tat, ist die tätig gewordene Liebe Gottes. Gottes Liebe verharrt nicht bei edlen Gefühlen, denn damit wäre niemandem geholfen, sondern sie schreitet zur Tat, zum Erbarmen oder der Barmherzigkeit. Ihr Lieben, lasst uns diese Wahrheit an einem Beispiel aus der Heiligen Schrift betrachten, das uns diesen Gedanken nahebringen kann. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 10, 25 bis 29, wo der Herr Jesus einem Gesetzesgelehrten, der ihn auf die Probe stellen wollte, die passende Antwort gab. Der Gesetzeskundige fragte ihn dann: Lehrer, was muss ich tun, damit mir äonisches Leben zugelost werde? Er sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du da? Da antwortete er: Lieben sollst du den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Vermögen und mit deiner ganzen Denkart, sowie deinen Nächsten wie dich selbst. Darauf entgegnete er ihm: Du hast richtig geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Der Gesetzesgelehrte, der sich damit nicht geschlagen geben wollte, fragte den Herrn nochmal in heuchlerischer Weise: Und wer ist mein Nächster? Ganz so, als ob dies eine schwierige Frage wäre. Wir lesen dann, dass der Herr es mit ihm aufnahm und die Geschichte von dem sogenannten barmherzigen Samariter erzählte. Er erzählte von dem Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabzog und auf diesem einsamen Weg den Wegelagerern angefallen wurde, seine Habe und seiner Kleider beraubt, halb totgeschlagen und so hilflos liegen gelassen wurde. Es traf sich dann, dass nacheinander ein Priester und ein Levit an der Stelle vorüberkamen. Beide sahen den Hilflosen liegen, aber keiner nahm sich seiner an. Es kann gut sein, dass beide Mitleid mit dem Überfallenen hatten, dass sie ihn sogar bedauerten, aber ihre Angst, womöglich selber von den Wegelagerern angefallen zu werden, größer war als ihre guten Gefühlsregungen. Und dann kam der Samariter, und als er den Hilflosen sah, jammerte es ihn seiner. Aber dabei blieb er nicht stehen, sondern herzukommend verband er seine Wunden und setzte ihn auf ein Reittier, nun selber zu Fuß gehend, und brachte den Leidenden in eine Herberge. Dort übergab er ihn dem Herbergswirt und bezahlte für ihn noch die anfallenden Kosten. Nach dieser Schilderung fragte nun der Herr den Gesetzesgelehrten: Wer von diesen dreien scheint dir nun der Nächste dessen geworden zu sein, der unter die Wegelagerer gefallen war? Und als Antwort sagte der nun wohlbeschämte Frager, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Das ist eine wichtige Aussage. Wir sehen aus dieser Geschichte, dass Mitleid allein dem Hilflosen keine Rettung gebracht hätte, sondern nur die Tatsache, dass einer an ihm Barmherzigkeit tat. Es ist aus dieser Geschichte deutlich ersichtlich, dass Barmherzigkeit nicht nur eine Gefühlsregung ist, sondern immer auch eine helfende Tat zur Folge hat. Gottes Barmherzigkeit erweist sich aber nicht in erster Linie dem äußeren Menschen, sondern vor allem seinen inneren Nöten. Sie bedarf in erster Linie Gottes rettender Erbarmungstat. Auch sind die Zeitpunkte des Erbarmens Gottes für die einzelnen Geschöpfe oder die einzelnen Gruppen planmäßig geordnet und dementsprechend auch verschieden. Das sieht vielleicht in unseren Augen nicht barmherzig aus, aber Gott weiß genau, was er tut. So lesen wir Römer 11, Vers 32. Denn Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit ein, damit er sich aller erbarme. Er handelt nach seinem weisen Ratschluss, auch wenn er zeitweise an den Gefäßen des Zorns seinen Zorn zur Schau stellt, so wie an den Gefäßen der Barmherzigkeit sein Erbarmen. Wie souverän er handelt, das sehen wir besonders in Römer 9, Vers 15 bis 23. Hier lesen wir zunächst: Denn zu Mose sagt er, erbarmen werde ich mich, wessen ich mich erbarmen möchte, und Mitleid werde ich haben, mit wem ich Mitleid haben möchte. Da ist auch keiner, der in seine Handlungsweise hineinreden kann. Denn niemand kann und darf ihm Ungerechtigkeit vorwerfen. Selbst alles Verlangen nach Gottes Erbarmen hat er in jedes Menschenherz gegeben. Und demnach liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Rennenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Es darf sich also keiner einbilden, dass er deshalb Erbarmen erlangt hat, weil er sich besonders angestrengt und diese besonders begehrte. Viele Gläubigen behaupten dies von sich und schreiben das empfangene Erbarmen ihren Leistungen zu. Und von den Gefäßen des Zorns behaupten sie dann, dass diese bewusst Gottes angebotenes Erbarmen abgelehnt hätten und darum seinen Zorn zu spüren bekämen, ohne zu bedenken, dass auch dies alles dem Willen und dem Ratschluss Gottes entspricht. Denn die Schrift sagt dem Pharao: Eben deshalb habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Kraft zur Schau stelle und damit mein Name auf der gesamten Erde kundgemacht werde. Römer 9, Vers 17. Wer will Gott verwehren, sich auch durch die Gefäße des Zorns zu verherrlichen? Er kann handeln, wie er will. Beim Abschluss der Äonen wird ihm einmal niemand mehr tadeln können, sondern alle werden erkennen, wie absolut gerecht und weise er immer gehandelt hat, und alle werden ihn darum verherrlichen. Heute mag sein Handeln unbegreiflich erscheinen, aber der Gläubige soll ihm vertrauen und wissen, dass alle seine Wege die er mit jedem einzelnen Geschöpf beschlossen hat und durchführt, seiner Gerechtigkeit entsprechen. Und so lesen wir auch in Römer 9, Vers 18, demnach erbarmt er sich nun, wessen er will, aber er verhärtet zur Zeit auch, wen er will. Danken wir ihm von ganzem Herzen, dass er nach Römer 9, Vers 23, den Reichtum seiner Herrlichkeit heute an den Gefäßen des Erbarmens bekannt macht, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat, uns, die er auch beruft. Ihr Lieben, nachdem wir den Vater des Mitleids und sein liebevolles Handeln in Barmherzigkeit und Erbarmen betrachtet haben, wollen wir nun einen weiteren Blick auf den Gott allen Zuspruchs werfen. Wie bei dem Begriff Vater, so ist es auch hier sehr wertvoll, einmal über die Bedeutung des Wortes Gott, wie wir es in unserer Stichwortkonkordanz auf der Seite 469 vorfinden, nachzulesen. Dort heißt es unter dem Stichwort Gott, der Platzierer, der Platzzuweiser, der alles an seinen Platz setzt, entspricht dem hebräischen Elohim, buchstäblich der Unterordner oder Schiedsrichter. Gott in Beziehung zu Raum und Kraft, während Jahwe Gott in Beziehung zur Zeit darstellt. Der eine, aus dem, durch den und zu dem das All ist, sein sichtbares Bild, Christus, ist seine Offenbarung an die Schöpfung, durch den er alles schuf und durchführt. Bildlich einer, der an Gottes Stelle steht oder einige seiner Befugnisse ausübt, wie die Schiedsrichter, 2. Mose 21, Vers 6 in Israel. Und auch Satan als der in diesem Äon Angebetete oder Christus als das Ebenbild Gottes. Ihr Lieben, wir reden in unserer Betrachtung von dem einen, dem absoluten Gott, aus dem und durch den und zu dem hin das All ist, nach Römer 11, Vers 36, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Denn wir haben ja gehört, dass bildlich auch andere Gott genannt werden können. Es kann aber nur einer buchstäblich Gott sein, der alles platziert, verfügt und alles vorherbestimmt, und dies nach dem Ratschluss seines Willens, Epheser 1, Vers 11. Paulus beschreibt dies in 1. Korinther 8, Vers 5 und 6 wie folgt. Denn wenn es zwar auch sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf Erden, ebenso wie da viele Götter und viele Herren sind, so ist jedoch für uns nur einer Gott, der Vater, aus dem das All ist, und wir sind zu ihm hingewandt. Und nur einer Herr, Jesus Christus, durch den das All geworden ist, und wir sind es durch ihn. So ist er der Gott allen Zuspruchs, also auch der absolute Platzierer, der Platzzuweiser, der somit auch allen Zuspruch an seinen rechten Platz setzt. Dort, wo er es will und wann er es will. Was dürfen wir unter dem Begriff Zuspruch verstehen? Zuspruch, das griechische Wort, heißt Paraklesis und bedeutet buchstäblich Nebenrufen oder Abseitsrufen zu vertraulicher Zwiesprache. Der Zuspruch kann ebenso ermutigend, tröstend, aber auch ermahnend und zurechtweisend sein. Der Gott allen Zuspruchs spricht uns nun in vielfältiger Weise in all unserer Not und Drangsal zu, damit auch wir wiederum anderen in all ihren Nöten zusprechen können. 2. Korinther 1, Vers 4. Er ist nicht nur der liebende Vater des Mitleids, der von Herzen Anteil nimmt an all dem, was uns auch bewegen oder Probleme bereiten mag, sondern er ist auch der Gott allen Zuspruchs, der sich all unseren Nöten und Leiden erbarmt, indem er uns zurechthilft mit seinem immer richtig platzierten und ermutigenden sowie auch ermahnenden Zuspruch. Wie wird dies doch gerade hier im 2. Korintherbrief deutlich gemacht? Wenn Paulus von seinen Nöten schreibt, der im Brief stark herausgestellte Leidens- und Niedrigkeitsstand des Apostels, das scheint jedoch im schroffen Gegensatz zu den hohen geistlichen Segnungen in Christus zu stehen. Denken wir doch nur dabei an die im ersten Kapitel geschilderten Drangsale, die er und seine Mitarbeiter erleiden mussten. Das heißt dort in 1, Vers 8 bis 10, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über unsere Drangsal, Brüder, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, weil wir außerordentlich über unsere Kraft beschwert wurden, so dass wir am Leben verzweifelten. Hatten wir doch den Bescheid des Todes in uns, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen sollten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus einem Todes solchen Ausmaßes geborgen hat und bergen wird. Paulus berichtet uns weiter im 4. Kapitel. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott und nicht als aus uns erweise. 2. Korinther 4, Vers 7. Und so haben auch wir in seiner Gnade heute einen Glaubensweg zu wandeln, der Gott und Christus verherrlichen soll und nicht uns selbst. Die verbreitete Meinung, dass unser Leben ruhig und erfolgreich und sichtbar gesegnet sein muss, wenn wir nur richtig glauben würden, wird durch des Apostels Lehre und Leben gründlich widerlegt. Im 12. Kapitel des 2. Korintherbriefes macht er uns dies deutlich, wenn er schreibt, damit ich mich nun nicht wegen der Außerordentlichkeit der Enthüllungen überhebe, wurde mir darum ein Splitter für das Fleisch gegeben, ein Bote Satans, um mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Diesehalb sprach ich dreimal dem Herrn flehentlich zu, dass jener von mir abstehen möge. Doch er hat mir versichert, dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Sehr gern werde ich daher eher die Schwachheiten an mir rühmen, damit die Kraft des Christus über mir zählte. Und darum ist mir wohl zumute, selbst in Schwachheiten unter Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen unter Druck, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich kraftvoll. 2. Korinther 12, 7 bis 10. Und so konnte Paulus mit Überzeugung sagen, in all diesem sind wir überlegene Sieger durch den, der uns liebt. Römer 8, Vers 37. Der Gott der Liebe und des Friedens wurde ihm so zu dem Gott allen Zuspruchs, indem ihm in allen Drangsalen von Gott zugesprochen wurde, sodass er im Frieden Gottes ein zutiefst geborgener Mensch voller Zuversicht war und damit auch all seinen Geschwistern zusprechen konnte, so wie wir in Römer 15, Vers 13 lesen. Der Gott der Zuversicht aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überfließt in der Zuversicht, in der Kraft Heiligen Geistes. Oder, ihr Lieben, denken wir einmal dabei an den Zuspruch, den er den Philippern und damit auch uns auf den Glaubensweg gibt. Es heißt dort im 4. Kapitel, Vers 4 bis 9, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nochmals will ich betonen, freut euch, lasst eure Lindigkeit allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden. Dann wird der Friede Gottes, der allem Denksinn überlegen ist, eure Herzen und eure Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was lauter, alles, was freundlich, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendeinen Lobpreis gibt, so zieht diese in Betracht. Was ihr auch von mir gelernt und erhalten, gehört und an mir gewahrt habt, das setzt in die Tat um, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und auch die herrlichen Verse aus Kolosser 3, Vers 12 bis 15. Daher zieht an, als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, innigstes Mitleid, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld, einander ertragend und euch gegenseitig Gnade erweisend, wenn jemand anders einen Tadel hat. Wie der Herr euch Gnade erweist, so tut auch ihr es. Überdies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Christi sei der Schiedsrichter in euren Herzen, wozu ihr ja in einem Körper berufen wurdet, und seid dankbar dafür. Geliebte Brüder und Schwestern, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs. Diese Worte sind mehr als nur ein Danklied für Errettung aus Gefahr. Sie sind ein Lobpreisgebet für jeden Tag. Denn die Liebe und Fürsorge unseres Gottes und Vaters, die hört nie auf. Wir segnen und sprechen ehrfurchtsvoll von ihm und erheben den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, da er für uns weit mehr als nur ein Erlöser geworden ist. Er ist unser ständiger Zusprecher und die Quelle fortwährenden Friedens. Sein innigstes Mitleid ist die Voraussetzung zum Erbarmen und zur Erbarmungstat, wie der Samariter, der im Gleichnis innerste Regung des Mitleids hatte, der dieses in die Tat umsetzte und der dem unter die Wegelagerer gefallenen Menschen half. Das ist für uns ein verständliches Bild. Dieses Mitleid ist wiederum zuerst eine ausgesprochene Eigenschaft Gottes. Es ist die Ursache der aufopfernden Hingabe und für den Erbarmungswürdigen. Aus dieser Erkenntnis heraus konnte Paulus auch lobpreisend sprechen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs, der uns in all unserer Drangsal zuspricht, damit wir auch anderen in all ihrer Drangsal zusprechen können, durch den Zuspruch, mit dem uns selbst von Gott zugesprochen wird. Wir erfahren das Mitleid Gottes des Vaters nicht nur zum eigenen Zuspruch und Nutzen, sondern damit wir als seine Söhne befähigt werden, auch anderen wiederum aus innerstem Mitleid zusprechen zu können, so wie uns selbst von ihm zugesprochen wurde. Mitleid ist darum auch eine Eigenschaft der Söhne Gottes und in erster Linie seines einzig gezeugten Sohnes, Christus Jesus. Aber auch uns, die wir ja durch ihn in Liebe zum Sohnestand vorherbestimmt sind, wie es in Epheser 1, Vers 5 hieß. Und so bewegt uns auch Gottes Mitleid zur Bereitstellung unserer Körper für Gott als folgerichtigen Gottesdienst im Erbarmen für alle, die noch unter der Sünde und im Fleisch gefangen sind. Unter diesem Gesichtspunkt konnte Paulus in Römer 12, Vers 1 sagen, ich spreche euch nun zu, Brüder, im Hinblick auf die Mitleidserweisungen Gottes, eure Körper als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer bereitzustellen, als euren folgerichtigen Gottesdienst. Der Apostel Paulus erwartet, dass solch innerstes Mitleid unter den Gläubigen vorhanden ist und baut darauf seinen Zuspruch auf, wenn er auch in Philipper 2, Vers 1 bis 4 schreibt. Wenn nun irgendein Zuspruch in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn innerste Regung und Mitleid noch etwas gelten, so macht meine Freude dadurch vollständig, dass ihr gleichgesinnt seid, ein und dieselbe Liebe habt, in der Seele vereint auf das eine sind, nichts aus Ränkesucht noch aus Anmaßung tut, sondern einer den anderen in Demut sich selbst für überlegen erachte und jeder nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das Wohl der anderen achte. Ihr Lieben, möge der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs erschenken, dass wir seine Mitleidserweisungen und seinen Zuspruch, den wir aus unserer Freizeit erhalten haben, auch mit in unseren Alltag nehmen können. Und dass er uns dazu befähige, von diesem Segen an die liebend gern weiterzugeben, die er uns auf unseren Lebensweg stellt. Und so wollen wir es mit dem Apostel Paulus halten, wie er 2. Korinther 13, Vers 11 schreibt. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch zusprechen, seid gleichgesinnt, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und dazu sei die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.